Ja, ich predige über Matthäus 28, wie vorhin schon vorgelesen. Diesen Gang von zwei Frauen, die zum Freundeskreis von Jesus gehören, die am achten Tag der Woche, das heißt am Sonntag, wo die Woche neu beginnt, zum Grab gehen, um ihrem verstorbenen Freund die letzte Ehre zu erweisen. An der Stelle eine Einstiegsfrage an Sie. Haben Sie schon mal erlebt, dass Frömmigkeit Unglaube ist? Frömmigkeit, sagt man ja, ist ja was Tolles. Dass Frömmigkeit Unglaube ist. Hier gehen zwei fromme Frauen, die bis zuletzt bei Jesus ausgehalten hatten, als die Männer alle schon weggelaufen waren, als er gekreuzigt wurde und man ja um sein eigenes Leben Angst haben musste, ob man vielleicht als einer seiner Freunde da noch mit über die Grenze des Todes gebracht würde. Da waren die dabei geblieben, ohne Furcht oder vielleicht mit Furcht, ist ja egal. Sie hatten dann sogar geschaut, wo Jesus begraben wurde, in diesem Grab, wo dann dieser große Stein davor gerollt wurde. Das wurde versiegelt, dann wurden römische Wachsoldaten davor gestellt, um den Tod auch sicher zu verwahren, damit da nichts geschieht. Und jetzt gingen sie hin, nachdem sie einen Tag geruht hatten, am Sabbat, darf man ja nicht arbeiten, und wollten schauen, ob sie noch irgendetwas für ihren verstorbenen Freund tun könnten. Zwei fromme Frauen, die im Unglauben zu einem toten Jesus gehen. Denn Jesus hatte ja gesagt, ich gebe euch das Zeichen des Jona. Das heißt, so wie der Jona drei Tage in diesem Bauch des Fisches verschluckt war und dann wieder an Land kam, so wird der Sohn des Menschen drei Tage in der Erde sein und dann auferstehen. Und so hätten sie ja mit Spannung kommen können und sagen, entweder er ist schon auferstanden oder wir werden es vielleicht miterleben, es ist ja heute der dritte Tag. Die Frage also, frommer Unglaube, gibt es das auch unter uns? Kann es sein, dass jemand vielleicht sogar in der Kirche einen Stammplatz hat, schon seit Jahren, aber Jesus keinen Stammplatz in seinem Herzen hat? Frommer Unglaube. Kennen Sie so eine Zeit in Ihrem Leben, wo Sie vielleicht auch mit einem toten Jesus zu tun hatten oder haben? Ich weiß nicht, wie Sie Christsein definieren würden. Ich fange mal den Satz an und Sie können in Gedanken den ja mal fortsetzen. Was ist ein Christ? Ein Christ ist. Und jetzt können Sie ja mal überlegen, was Sie in Gedanken dann ergänzen würden. Ein Christ ist. Ich sage mal ein paar Antworten, vielleicht sind es nicht die Ehren, vielleicht aber doch. Ein Christ ist jemand, der getauft ist. Ein Christ ist jemand, der an Gott glaubt. Ein Christ ist jemand, der betet. Ein Christ ist jemand, der Nächstenliebe übt. Ein Christ ist jemand, der die Gebote hält. Vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Antwort gegeben. Überlegen wir, ob das stimmt. Ein Christ ist jemand, der getauft ist. Glauben Sie, dass alle Getauften Christen sind? Egal in welchem Alter sie getauft wurden, ich glaube das nicht. Ein Christ ist jemand, der an Gott glaubt. Sind Sie schon mal einem Moslem begegnet? Die glauben auch an Gott, aber nicht an Jesus. Ein Christ ist jemand, der betet. Kennen Sie nicht viele Leute, die abends ohne Abendgebet nicht einschlafen können? Aber die noch niemals gebetet haben, dass Jesus in ihr Herz kommt. Ein Christ ist jemand, der Nächstenliebe übt. Ab wie viel Prozent Nächstenliebe bin ich denn ein Christ? Ein Christ ist jemand, der die Gebote hält. Die meisten können die 10 Gebote gar nicht auswendig, sondern nur so 7,5 oder 5. In dem Jakobusbrief steht, wenn jemand alle Gebote hält, das heißt das ganze Gesetz, und sich nur in einem einzigen verfehlt, nur einmal verfehlt, ist er in allem schuldig. Stellen Sie sich ein Elektrokabel vor, Sie brauchen es nur an einer Stelle durchzuschneiden, ja, nur einmal fehlen. Und dann kann das Kabel ruhig 100 Meter lang sein oder 10 Meter, spielt gar keine Rolle. Es funktioniert nicht mehr. Wenn ich nur in einem schuldig wäre und Sie sind in tausenden Fällen schuldig geworden und werden es in hunderten oder tausend von Fällen noch werden, bin ich in allem schuldig. Ein Christ ist etwas ganz anderes. Ein Christ ist jemand, der mit Jesus Christus lebt, eine Lebenspartnerschaft gegründet hat, so wie eine Ehe, falls sie gut wäre, das ist der Unterschied. Eine Ehe kann scheitern, die Verbindung zu Jesus wird ewig dauern. Ich gebe jemand mein Ja-Wort und sage, ich lebe jeden Tag mit dir. Ein Christ ist also jemand, der mit Jesus Christus jeden Tag redet und lebt. Oder im Kolosserbrief steht mal, Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Christus ist ja nach seiner Auferstehung eine Geistperson. Insofern kann er in jedem von uns leben und auch durch jeden von uns leben. Und es gibt auch unter uns viele Leute, die durchaus fromm sind oder teilweise fromm und trotzdem zunächst einmal mit einem toten Jesus leben. Dass vielleicht dir jemand im Kindergottesdienst andere Geschichten von Jesus erzählt und Jesus selber nicht kennt. Dass jemand, der Jahre oder Jahrzehnte lang in einem Chor mitgesungen hat, vielleicht hat er sogar von Händel den Messias gesungen, mit dem großen Halleluja, was wir eben gerade nicht gesungen haben, und der Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und trotzdem kennt er den Erlöser nicht. Dass jemand, der vielleicht im Kirchenvorstand mitarbeitet, er soll Verantwortung für eine Gemeinde tragen, aber er kennt den nicht, der ihn selber trägt oder tragen möchte. Und das könnte ich jetzt mit vielen Beispielen fortsetzen. Menschen, die sich fromm engagieren und Jesus nicht kennen. Das heißt, sie kennen nur einen toten Jesus, den Jesus der Traditionen. Und es ist schön, wenn sich das irgendwann verändert. Hier sind zwei fromme Frauen, die einen toten Jesus besuchen wollen und ihn zum Glück nicht finden. Der Tod wurde damals noch bewacht von dieser römischen Wache. Der Stein war versiegelt, so ein großer Rollstein. Eine Wache bestand normalerweise aus 4 Soldaten. Ob es auch hier 4 waren, weiß ich nicht, aber es wäre gut möglich. Und dann kam diese Auferweckung an Ostern. Sie wird an keiner Stelle beschrieben, nur dass es wie ein Erdbeben war und diese Wächter aus Furcht zu Boden fielen, wie tot. Wir haben gerade so einen Ersten-Hilfe-Kurs gemacht und wenn man zu so einem Verunglückten kommt, muss man erstmal die Vitalfunktion überprüfen. Also geht der Kreislauf noch, das heißt, kann er noch atmen, ist noch Puls da und dann noch die Frage, ist er bei Bewusstsein oder nicht? Die haben ihr Bewusstsein verloren, aus Furcht vor einem Engel, das heißt aus Furcht vor Gott. Es ist interessant, in unserer Gesellschaft ist der Furcht vor Gott etwas völlig Unbekanntes. Wenn Sie die Werbung heute betrachten, die Leute werden ja immer fantasieloser. Im Moment schlachten sie gerade all die religiösen Themen aus. Ich las gerade ein Autoangebot, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen. Die 10 Gebote, davor steht noch eine Silbe, die 10 Angebote, aber in Klammern. Ich denke an eine Fernsehsendung, vielleicht haben Sie die auch schon gesehen, Spotlight, mit sehr vielen sehr netten Ideen, aber fast in jeder Sendung wird Gott verhöhnt und gelästert. Warum eigentlich? Kann man nicht auch Humor anders verbreiten? Bei uns folgt die Rechtsprechung Meinungsumfragen. Denken Sie an einen amerikanischen Präsidenten, der öffentlich einen Meineid ablegt und immer noch Präsident ist. Weil die Mehrheit des Volkes dafür ist, dass ein nett aussehender, freundlicher Mann, der offensichtlich auch etwas kann, und da spielt es doch keine Rolle, ob er da mal einen Meineid geleistet hat und irgendwo seine Ehe mal öffentlich gebrochen hat, das machen doch fast alle. Keine Gottesfurcht im Lande. Jetzt könnten Sie tausende von Beispielen hinzufügen, vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld, aber Gott kann Menschen zum Fürchten bringen. Denken Sie an die politische Lage im Moment. Plötzlich haben viele Leute Furcht, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben. Sie wohnen hunderte von Kilometern entfernt, aber sie leiden mit den Menschen, die sie leiden sehen. Und dann haben sie Angst. Kann dieser Schuss, der da von der NATO abgefeuert wird, vielleicht auch einmal nach hinten losgehen, wenn er falsche Ziele trifft, die nicht eingeplant waren? Plötzlich Furcht vor der Zukunft. In der Bibel steht, wenn Sie die Offenbarung mal hineingeschaut haben, dass in der Endzeit die Menschen sich so fürchten werden, dass sie aus Angst ihr Leben verlieren. Das heißt, so eine Art inneren Schockzustand kriegen, wo sie ihr Leben verlieren, ohne dass jemand ihnen was getan hat. Warum? Weil sich Volk gegen Volk erheben wird und ein wahnsinniges Chaos auf der Erde entsteht. Und die Leute allerdings auch Angst vor Gott bekommen, Furcht vor Gott, so dass sie sogar zu Steinen beten, mit Steinen reden und sagt, ihr Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor diesem Gott und vor seinem Gericht. Damals gab es Hüter des Todes, die sollten Jesus bewachen, damit er nicht gestohlen wird als Leiche. Auch heute gibt es solche Hüter des Todes, die hoffen und meinen und es fest behaupten, dass mit dem Tod alles aus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Milosevic, der auch dazu gehört, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Denn wenn mit dem Tod nicht alles aus wäre, dann würde ich ja von Gott eventuell zur Rechenschaft gezogen für das, was ich getan habe. Für die Verbrechen, für all das Schlimme in meinem Leben. Und im Hebräerbrief steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also halten wir doch lieber fest, dass mit dem Tod alles aus ist, denn dann werde ich nie Gott in die Hände fallen und brauche mich für nichts zu verantworten. Falls es stimmt, wenn nicht, wäre es sicher ein großer Schock. Hier taucht ein Engel auf, der die Sache verändert. Die Wächter des Todes bekommen Furcht, sie fallen wie tot um. Und er begegnet diesen zwei Frauen. Übrigens, er schimpft nicht, er sagt nicht, warum kommt ihr ungläubig her? Sondern er sagt nur, schaut mal, ihr sucht Jesus, der ist nicht hier, der ist auferweckt worden. Und ihr werdet ihn kennenlernen. Er wird euch voraus nach Galiläa gehen, Galiläa ungefähr 120 Kilometer von Jerusalem entfernt, und dort werdet ihr ihn sehen. Das finde ich großartig. Die Leute, diese zwei Frauen, kommen zum Glauben, allerdings nur durch einen Indizienbeweis. Das heißt, da ist eine Person, die mit ihnen redet. Sie dürfen den Ort besichtigen, wo Jesus war, aber er ist nicht mehr dort. Der griechische Name für einen Engel heißt Angelos, und das heißt auf Deutsch der Bote. Jetzt wäre die Frage, ob es auch in Ihrem Leben solche Boten gab oder gibt, die Sie darauf hinweisen, Jesus lebt, oder darauf hingewiesen haben, während Sie noch an einen traditionell toten Jesus glaubten oder vielleicht auch noch glauben. Das kann ja sein. Jemand, der darauf hinweist, Jesus lebt. Vielleicht ist das ein Arbeitskollege, der plötzlich als frommer Mitarbeiter neben Ihnen steht und ab und zu auch mal das Thema anschneidet. Vielleicht sind das persönliche Schwierigkeiten in Ihrem Leben, die Sie zum Fragen bringen, war das denn alles? Oder wie sieht das aus, könnte ich auch Haus und Hof über Nacht verlieren? Und was habe ich dann eigentlich noch? Es könnte sein, dass jemand in persönliche Schuld sich so verstrickt, dass er nicht mehr herauskommt. Es gibt ja viele Leute, die fröhlich sündigen, gerade auf der Ebene der Partnerschaft. Solange es der eigene Partner nicht merkt oder die Augen zudrückt, ist das ja nicht so schlimm. Und dann irgendwann stellen sie fest, bisher hatte ich die Sache im Griff und eben hat sich alles umgedreht. Die Sache hat mich im Griff. Ich komme da nicht mehr raus. Und dann fangen sie an zu schreien, gibt es jemand, der hilft, der mich retten kann? Und es wäre möglich, dass jemand auch dadurch Jesus entdeckt als Retter in seinem Leben, auch für seine eigene Ehe. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott Boten einsetzt, bis hin zu Autoaufklebern, wo vielleicht irgend so ein lustiger Spruch draufsteht, der einem auf Gott hinweist und zum Nachdenken bringt. Gott schickt seine Boten. Aber dann begegnen diesen zwei Frauen Jesus selbst und sagt, seid gegrüßt. Das heißt auf Griechisch scheirete, das heißt wörtlich übersetzt, freut euch. Und das ist erstaunlich, sie treffen ja einen Freund, von dem sie dachten, er sei tot. Heute ist es ja so üblich, wenn man so einen Freund trifft, fällt man ihm um den Hals. Gut, im Orient war das zwischen Männern und Frauen vielleicht etwas distanzierter, aber sie fallen ihm weder um den Hals, noch schütteln sie ihm die Hand, sondern sie fallen ihm zu Füßen, ihrem Freund. Warum? Weil sie spüren, Jesus als Auferstandener hat eine noch viel größere Autorität als vorher. Er ist derjenige, vor dem wir jetzt alle in irgendeiner Weise auch Rechenschaft schuldig sind, aber vor allen Dingen einer, der unbeschränkte Macht bekommen hat von Gott. An der Stelle die Frage an Ihre Gebetshaltung. Kommt in der Gebetshaltung einmal Vertrauen zum Ausdruck, kommt aber auch Ehrfurcht zum Ausdruck? Vertrauen ist gut, Vertraulichkeit ist nicht ideal. Es gibt viele, die in ihrem Betrieb, wenn sie im Moment nicht weiter wissen, sich mal auf die Toilette zurückziehen. Warum? Weil sie da ungestört beten können. Ist vielleicht gut, in der Toilette zu beten, aber nicht auf der Toilette. Ja? Wenn Sie das jetzt verstehen, nicht nur als Scherz, sondern die Stille suchen, aber nicht irgendeine plumpe Kumpanei und Vertraulichkeit, wo die Ehrfurcht fehlt. Ich denke, zum Glauben an Gott gehört auch Gottesfurcht dazu, als Bestandteil dieses Glaubens, Gottesfurcht und Vertrauen. Beides. Ja, und dann bekommen sie einen Auftrag, sie sollen den Brüdern sagen, dass Jesus lebt. Sehr interessant, dass Frauen oft viel schneller zum Glauben kommen als Männer. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen hier eine Reihe von Frauen da sind, die gläubig sind, die ohne ihren Mann hier sind, weil er vielleicht lieber schläft, frühstückt, Hund spazieren führt, was auch immer. Spricht ja nichts dagegen, das zu tun. Aber einfach, weil sie Jesus entdeckt haben und der Ehepartner vielleicht nicht. In seltenen Fällen ist auch mal umgedreht, dass der Mann zum Glauben gekommen ist und die Frau noch nicht. Oder vielleicht dann ist auch noch entdeckt, dass Jesus sie lieb hat und ihr Retter sein möchte. Ja, ein paar theologische Gedanken noch und dann 3 oder 4 Fragen an Sie persönlich. Als Jesus im Grab lag, war er tot, äußerlich tot. Der Körper war tot. Aber wenn Sie mal den ersten Petrusbrief lesen würden, dann lesen Sie, was wir auch vorhin im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, dass er ins Totenreich hinuntergestiegen ist. Das heißt, während er tot war, ist er nicht untätig gewesen, so nach dem Motto, die Toten schlafen, die schlafen alle nicht, sondern die sind alle lebendig, in dieser oder jener Weise. Er ist in das Totenreich hinuntergestiegen und hat mit Verstorbenen gesprochen und ist ihnen begegnet als, ich sage mal, die neue Autorität, vor der sie sich auch einmal rechtfertigen müssen. Jesus als Sohn Gottes musste nicht sterben, er war ohne Sünde. Und in der Bibel steht, der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, die Folge von Sünde ist eine Zerstörung des Lebens. Der Jesus ohne Sünde war, hätte sein Leben nie zerstört werden müssen. Er hätte nicht sterben brauchen. Aber im Alten Testament gab es diese Opfer, wo Blut floss von Tieren. Und in der Bibel steht, dass Gott nur dann Sünde vergibt, wenn Blut fließt. Und in Jesaja 53 heißt es, dass Jesus sein Leben als Schuldopfer für uns einsetzt und dadurch die Sache Gottes glücken würde mit ihm. Das heißt, er vergießt sein Blut stellvertretend für uns. In einem Vers in Jesaja 49, Vers 16 heißt es mal, auf meine Hände habe ich dich gezeichnet. Es war die Rede von Jerusalem, aber ich denke letztlich auch an Jesus, auf dessen Hände Sie und ich auch gezeichnet sind durch diese Löcher, die da durchgingen, die er aus Liebe zu uns ertragen hat. Er hat den Tod ertragen, nicht nur weil die Römer so frech waren und die Juden so, ja, wie soll man sagen, fanatisch, sondern weil er wusste, ohne diesen Tod gibt es keine Vergebung. Wenn Sie das verstanden haben, werden Sie Jesus lieben, werden ihn loben und persönlich anbeten, egal in welcher Haltung, und ihm sagen, ich freue mich, dass durch dich auch in mein Leben Vergebung kam. Damals war er 3 Tage in der Erde, heute wird man ein Grab für 25 Jahre kaufen oder pachten, wie auch immer. Damals waren es nur 3 Tage. Und in der Bibel steht im 1. Petrusbrief, dass wir durch diesen Glauben an Jesus wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung von den Toten. Das heißt, wer zu Jesus gehört, weiß nicht nur, dass es nach dem Tod weitergeht, denn er spricht ja mit einer Person, die den Tod schon hinter sich hat, sondern er weiß auch, der Tod wird mich nicht festhalten. Ein Afrikaner, der seine, ich meine, 12-jährige Tochter beerdigen musste, hat auf dieses Grabkreuz draufgeschrieben, der Tod hat keine Arme. Das heißt, die Tochter ist tot, aber sie wird nicht tot bleiben. Sie wird in dieses wunderbare Leben mit Jesus hinübergehen. Ein kleines Wortspiel, seit der Auferstehung von Jesus ist auf der Erde nichts mehr todsicher. Warum? Weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Es gibt Leben aus Liebe und das ist größer. Ja, ein paar Fragen an Sie, mit denen ich schließen werde. Die erste Frage, kann es sein, dass auch in Ihrem Leben frommen Unglauben gab oder gibt? Das heißt, ein traditionelles Engagement bei Gott, ohne den heute lebenden Jesus gekannt zu haben oder zu kennen. Sehr persönliche Frage. Die zweite Frage ist, hat Gott Ihnen auch Boten geschickt, durch die Sie gemerkt haben, Jesus lebt? Die dritte Frage, sind Sie ihm persönlich begegnet? Sozusagen zu Füßen gefallen und haben gesagt, du bist mein Erlöser und die Autorität der Liebe in meinem Leben. Und die vierte Frage, Wenn Sie ihm begegnet sind, sind Sie auch bereit, der Bote zu werden, der das anderen sagt. Ich wiederhole die vier Fragen. Es ist nicht wichtig, dass Sie alle vier behalten. Wenn Sie eine behalten, die Sie persönlich irgendwo erreicht, ist das sicher gut. Die erste Frage war, gibt es auch in Ihrem Leben oder gab es eine Zeit der vielleicht frommen Tradition, ohne dass Sie Jesus persönlich kennen und mit ihm reden würden? Zweite Frage, hat Gott Ihnen auch einen oder mehrere Boten geschickt, die sagen, Jesus lebt, er ist erreichbar? Die dritte Frage, ist er Ihnen persönlich begegnet, so dass Sie ihn anbeten und sagen, du, Herr Jesus, bist mein Herr und mein Erlöser? Und die vierte Frage, wenn Sie ihm begegnet sind, sind Sie bereit, sein Bote zu werden? Das heißt, das in der Weise einem anderen weiterzugeben, wenn Gott Sie dazu befähigt. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du diesen Frauen begegnet bist. Sie waren mit Freude und Furcht erfüllt, aber ich denke, dass die Freude dann gesiegt hat. Segne jeden von uns, dass ihm persönlich klar wird, ob er dich kennt, ob er zu dir gehört oder auch gehören möchte. Und hab herzlichen Dank, dass du in deiner Liebe selber nach uns verlangst und auch für uns erreichbar bist und uns persönlich jedem so nah bist wie das Wort im eigenen Mund. Amen.